NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon begrüßt die Dorothee Gerwald und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Im Jemen wurden die Leichname von 3 ermordeten Geiseln geborgen, unter ihnen 2 deutsche Frauen. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Im Iran eskaliert die Gewalt, Journalisten geraten zunehmend unter Druck. Die Wirtschaft hofft auf das Ende der Krise, doch der Industrie- und Handelskammertag ist skeptisch, der vor uns liegende Weg sei lang und holprig. Außerdem berichten wir über die Pläne, Wüstenstrom aus Afrika nach Deutschland zu holen, über den Ausschluss von Gabriele Pauli aus der Fraktion der Freien Wähler in Bayern und über die Ergebnisse der Intendantentagung der ARD in Bremen. Nun ist es offiziell und traurige Gewissheit. 2 der 3 im Jemen tot aufgefundenen Frauen stammen aus Deutschland. Es sind Pflegerinnen im Alter von 24 und 26 Jahren. Sie kommen aus Niedersachsen und studierten an einer Bibelschule in Lemgo. Sie machten ein Praktikum für eine niederländische Hilfsorganisation. Nach Auskunft des Auswärtigen Amts in Berlin sind die Todesumstände immer noch unklar. Aus Berlin berichtet Georg Schwarte.
Ein Expertenteam des Auswärtigen Amtes war bereits am Morgen Richtung Jemen abgeflogen, um bei der Identifizierung der Opfer zu helfen. Da gaben Außenminister Steinmeier und Kanzlerin Merkel in Berlin die traurigen Neuigkeiten bekannt.
Wir müssen leider davon ausgehen, dass bei den 3 gefundenen Toten 2 davon die deutschen Praktikantinnen sind. Das ist eine sehr traurige Nachricht und wir verurteilen diese Tat natürlich auf das Schärfste. Und unsere Gedanken sind gleichzeitig auch bei den Angehörigen.
Die beiden Frauen, Studentinnen aus einer Bibelschule aus dem nordrhein-westfälischen Lemgo, hätten, so die Schule in einer kurzen Mitteilung auf ihrer Internetseite im Jemen, für die holländische Hilfsorganisation Worldwide Services in einem Krankenhaus vor Ort gearbeitet. Das Praktikum sollte 3 Monate dauern. Die beiden stammen ursprünglich aus den Orten Wetmershagen und Allerbüttel im niedersächsischen Landkreis Gifhorn. Die südkoreanische Regierung hat mittlerweile ebenfalls bestätigt, dass sich unter den 3 bisher gefundenen Frauenleichen auch eine vermisste südkoreanische Lehrerin befinde. Zum jetzigen Zeitpunkt, so der deutsche Außenminister Steinmeier, seien die Todesumstände der Frauen unklar. So unklar wie Informationen über das Schicksal der weiter als vermisst geltenden 6 anderen Ausländer. Neben einem Briten auch 5 deutsche Staatsangehörige, darunter 3 kleine Kinder.
Entgegen Spekulationen liegen uns, obwohl wir uns intensiv bemühen, bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine gesicherten Erkenntnisse über ihren aktuellen Aufenthalt und ihren Verbleib vor. Wir müssen allerdings nach den Ereignissen der letzten Tage davon ausgehen, dass sie sich in den Händen von skrupellosen Gewalttätern befinden.
Die Nachrichtenlage weiter diffus. Steinmeier hatte am Morgen mit seinem jemenitischen Amtskollegen telefoniert und die Zusage bekommen, dass die jemenitischen Behörden mit Umsicht und Hochdruck an der Suche nach den Vermissten arbeiten.
Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die jetzt noch Vermissten im Jemen heil und gesund nach Hause zu bringen,
versicherte Steinmeier am Vormittag. Keine Angaben aus dem Auswärtigen Amt, in dem der Krisenstab weiterarbeitet, über Motive und Hintergründe der Tat. Nur das, man tue alles, so die Kanzlerin, um jetzt schnell zu erfahren, was, so Merkel wörtlich, mit den anderen Geiseln ist.
Die Leichname der 3 Frauen, die vermutlich von Geiselnehmern ermordet wurden, sind am Nachmittag mit einem Hubschrauber in die jemenitische Hauptstadt gebracht worden. Die Suche nach den übrigen 6 Vermissten, unter ihnen auch 5 Deutsche, geht weiter. Welche Spuren und Hinweise es gibt, wen die Behörden als Täter vermuten, fasst unsere Korrespondentin Esther Saub zusammen.
Helikopter und Soldaten durchkämmten heute das Gebiet nahe der Provinzhauptstadt Zaada, in dem Schafhirten gestern Morgen die Leichen 3 Frauen gefunden haben. Inzwischen sind die Toten in der Hauptstadt Sanaa eingetroffen, wurden dort gerichtsmedizinisch untersucht und werden jetzt für den Transport in ihre Heimatländer vorbereitet. Die Identifizierung ist offensichtlich abgeschlossen. Die Nachrichtenagentur Saba meldet, der Gouverneur der Nordprovinz habe umgerechnet knapp 18.000 Euro Belohnung ausgesetzt für Informationen über die Entführer und deren Aufenthaltsort. Auch das Innenministerium in Sanaa bekräftigte, dass man alles daran setze, die vermissten Ausländer zu finden. Am späten Nachmittag ist ein deutsches Ermittlerteam im Jemen eingetroffen. Es ist weiterhin nicht klar, wer die Gruppe verschleppt und die 3 Frauen ermordet haben könnte. Die Brutalität weist auf Kriminelle oder Extremisten hin. Experten vermuten, dass Al-Qaida beteiligt sein könnte. In der jemenitischen Presse ist auch von Schmugglern die Rede. In der Klinik in Saada, an der die Deutschen tätig waren, sei die Meldung vom Tod der drei Helferinnen ein Schock gewesen, sagte der Leiter der niederländischen Hilfsorganisation, für die sie tätig waren. Die beiden Mitte 20-jährigen Frauen aus Niedersachsen waren für ein dreimonatiges Praktikum an das Krankenhaus gekommen. In der Region Saada toben seit 2004 blutige Kämpfe zwischen schiitischen Aufständischen und der Regierung. Die medizinische Versorgung ist schlecht, die Zahl der zivilen Verletzten hoch. Seit 30 Jahren unterstützen daher Freiwillige aus aller Welt die Klinik bei ihrer Arbeit.
Noch ist also nicht klar, wer hinter der Entführung und Ermordung im Norden des Jemen steht. Doch es gibt die Vermutung vieler Experten, es könnten islamistische Extremisten beteiligt sein. Einiges spricht dafür, denn immer häufiger nutzen diese schon seit längerer Zeit den Jemen als Rückzugsgebiet. Das Geiseldrama im Norden, also als eine Botschaft an den Westen, hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages von Joachim Hagen.
So überraschend es sich anhört, das Ziel eines Terroranschlages ist es nicht, einen möglichst großen Schaden anzurichten oder zahlreiche Menschen zu töten. Das vordringliche Ziel des Terrorismus ist es, möglichst viele Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Terroranschläge sind eine Art Botschaft. Wenn man die Entführung und Ermordung der Ausländer im Nordjemen als eine solche Botschaft verstehen will, dann ist es eine an den Westen. Eine Nachricht an die Länder, aus denen die Opfer kommen, und an die Organisationen, die diese Menschen in die Region entsandt haben. Und der Inhalt dieser Botschaft ist deutlich. Westler haben im Nordjemen nichts zu suchen. Gleichzeitig muss man aber ehrlicherweise die Einschränkung machen, dass bislang nicht klar ist, wer der Absender dieser Botschaft ist. Europäische Sicherheitsexperten verweisen bei solchen Gelegenheiten gern auf das Terrornetzwerk Al-Qaida, so auch in diesem Fall. Doch diesmal könnten sie falsch liegen. Eines der üblichen Merkmale eines Al-Qaida-Anschlages ist das Bekennerschreiben, mit dem das Verbrechen moralisch gerechtfertigt wird. Diesmal gab es nicht mal einen Anruf. Entführungen sind im Jemen ein wohlfeiles Mittel, um die Interessen eines Clans oder einer anderen Gruppierung gegen die Zentralregierung durchzusetzen. Da werden Touristen gekidnappt, um einen Komplizen aus dem Gefängnis zu befreien oder um die Regierung zu zwingen, eine Straße zu bauen. Auch der ehemalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Jürgen Krobock, und seine Familie gerieten vor 4 Jahren zwischen die Fronten eines solchen innerjemenitischen Machtkampfes. Seine Entführer bezeichnete Krobock nach dem Ende der Geiselnahme als Gastgeber, die sich absolut anständig verhalten hätten. Doch auf eine solche Vorzugsbehandlung können sich die Jemen-Touristen schon lange nicht mehr verlassen. Die Schwäche der Zentralregierung in Sanaa hat das Land zu einem Rückzugsraum für islamistische Extremisten werden lassen, die aus Afghanistan und dem Irak vertrieben wurden. Als sich vor 3 Monaten ein Selbstmordattentäter vor den weltberühmten Lehmhochhäusern von Shibem in die Luft sprengte und 4 südkoreanische Urlauber in den Tod riss, waren auch die letzten Zweifler überzeugt. Möglicherweise hat das Verbrechen aber auch einen anderen, einen religiösen Hintergrund. Die beiden ermordeten Deutschen waren Schülerinnen einer christlichen Missionsschule. Schon vor 7 Jahren hatte ein islamistischer Attentäter 4 Mitarbeiter eines baptistischen Missionskrankenhauses in der Nähe der Hauptstadt Sanaa ermordet. Die Botschaft war damals deutlich: Missionare haben im Jemen nichts zu suchen. Vor diesem Hintergrund muss sich die Leitung der Missionsschule fragen lassen, ob es richtig war, die beiden Schülerinnen in diesen unruhigen Teil des Jemen fahren zu lassen.
Joachim Hagen kommentierte. Es ist 18.39 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Lage im Iran spitzt sich zu, täglich wieder. Erstmals hat auch das Staatsfernsehen bestätigt, was viele befürchtet haben. Bei den Zusammenstößen nach der gestrigen Demonstration wurden mindestens 7 Menschen erschossen. Unabhängige Medien berichten von weit mehr getöteten, verletzten und festgenommenen Demonstranten. Wie lange eine unabhängige Berichterstattung aus dem Iran noch möglich ist, ist seit dem Nachmittag heute mit einem Fragezeichen zu versehen. Die Regierung verbot allen ausländischen Journalisten die Berichterstattung auf offener Straße. Augenzeugenberichte sollen so verhindert werden. Eine massive Einschränkung der Pressefreiheit. Aus Teheran berichtet für uns der Kollege Ulrich Pick.
Die Spannung in Iran nimmt ununterbrochen zu. Zwar wurde die Großdemonstration von Mir Hossein Mousavi und seinen Anhängern in Teheran abgesagt, doch ist die Wahrscheinlichkeit gewaltsamer Zusammenstöße ausgesprochen hoch. Denn es gibt mittlerweile Oppositionsgruppen, die sich nicht mehr an die Devise des offiziell unterlegenen Präsidentschaftskandidaten halten. Entsprechend haben sich autonome Demonstrationszüge gebildet. Einer von ihnen soll am späten Nachmittag zum Azadi-Platz gezogen sein, wo gestern Mousavi seine Rede gehalten hat, ein anderer zum Gebäude des iranischen Fernsehens an der Wali-Assa-Straße. Da gleichzeitig mutmaßlich bewaffnete Ahmadinejad-Anhänger erklärt haben, sie wollten den, so wörtlich, Unruhestiftern die Grenzen aufzeigen, könnte es durchaus noch zu blutigen Ausschreitungen kommen. Mousavi hat sich inzwischen von den autonomen Demonstranten distanziert. Damit ist die Oppositionsbewegung in Iran, die gestern noch geschlossen zu sein schien, auf dem Weg, sich zu spalten. Dies dürfte letztlich vorteilhaft für die Anhänger der Regierung sein. Derweil hat sich die Zahl der größeren Städte, in denen es ebenfalls zu Protesten gekommen ist, deutlich erhöht. So werden Demonstrationen gemeldet aus Isfahan, Shiraz, Mashhad, Kerman, Yazd, Bandarabas, Kashan und Rasht. Der Wächterrat hat heute verlauten lassen, er werde die Stimmen derjenigen Wahllokale neu auszählen lassen, deren Ergebnis strittig ist. Der geistliche Führer Ayatollah Ali Khamenei gab bekannt, er werde hierfür ein Gremium islamischer Rechtsgelehrter einrichten. Ob sich angesichts dieser unscharfen Erklärung die drei offiziell unterlegenen Präsidentschaftskandidaten mit der Entscheidung zufrieden geben, darf bezweifelt werden. Es wird gemutmaßt, dass eine komplette Neuauszählung unerwünschte Ergebnisse zeitigen könnte. Sollte es wirklich große Unregelmäßigkeiten gegeben haben, und hierfür kursieren zurzeit viele Hinweise im Land, wird dies politische Umbrüche unvermeidlich machen. Hierbei dürfte der geistliche Führer im Mittelpunkt stehen. Denn dieser hatte das offizielle Resultat am Wochenende als einen großen Sieg für die Islamische Republik bezeichnet, der Freund und Feind die Souveränität Irans zeige. Da zudem der Wächterrat von Khamenei abhängig ist, wird er versuchen, große Änderungen am Status quo zu vermeiden. Unterdessen hat das Kultusministerium verlauten lassen, dass es ausländischen Journalisten verboten ist, über ungenehmigte Demonstrationen zu berichten. In Iran gilt seit Sonntag ein allgemeines Demonstrationsverbot.
Geht es allmählich wieder bergauf mit der Wirtschaft, haben wir den tiefsten Punkt der Krise hinter uns. Manches spricht dafür, die leichte Erholung an den Börsen, das eine oder andere positive Konjunktursignal. Doch die jüngste Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, DIHK, bei 22.000 Unternehmen in Deutschland kommt auch zu dem Ergebnis, Rückschläge sind möglich. Einzelheiten aus Berlin von Michael Weidemann.
Wohl noch nie in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik klafften die aktuelle Lage und die Zukunftshoffnungen der Firmen so weit auseinander wie zur Mitte des Jahres 2009. Als erschreckend niedrig bezeichnen die meisten der 22.000 vom DIHK befragten Unternehmen ihre derzeitige Auftragslage und Auslastung. In neue Kapazitäten wird deshalb kaum investiert und vor allem die exportabhängigen Betriebe verzeichnen Rekordeinbrüche. Der Blick nach vorn, so DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben, weist aber immer positivere Perspektiven auf.
Gegen Ende des Befragungszeitraumes hat der Anteil optimistischer Erwartungen deutlich zugelegt. Das heißt, es gibt sowas wie eine positive Dynamik, die wir im Moment beobachten.
Und gerade Branchen, die unter der Krise besonders stark zu leiden haben, können langsam wieder Hoffnung schöpfen. Dazu gehören viele in der Weltwirtschaft aktive Industrien wie der Automobilbau, die Forschung und die Chemieindustrie. Sie sehen Anzeichen dafür, dass die um beinahe 20% rückläufigen deutschen Exporte bald wieder anziehen werden. Das hat Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, sagt Martin Wansleben voraus.
Die Unternehmen nehmen ihre Beschäftigungspläne zurück. Die Pläne sinken allerdings nicht im gleichen Ausmaß wie die Beurteilung der Geschäftslage. Die wieder etwas besseren Erwartungen und das nach wie vor vorhandene Bemühen der Unternehmen, ihre Fachkräfte zu halten, stützen die Beschäftigungspläne.
Auch die Kurzarbeiterregelung trage erheblich dazu bei, dass es am Ende des Jahres zwar 4 Millionen Menschen ohne Job geben wird, der Arbeitsmarkt aber nicht vollkommen einbricht. Es gibt aber auch Branchen, die weniger zuversichtlich in die Zukunft blicken. Dazu gehören in erster Linie die konsumnahen Bereiche wie der Einzelhandel, das Gastgewerbe und die Freizeitindustrie. Sie sind die späten Verlierer der höheren Arbeitslosigkeit und glauben kaum an eine baldige Konjunkturbelebung. Das lässt einen wichtigen Schluss zu, so der Hauptgeschäftsführer des Industrie- und Handelskammertages. Auch künftig wird und muss Deutschland eine Exportnation sein.
Unser Wohlstandsniveau können wir nicht halten, indem wir uns gegenseitig die Haare schneiden, sondern mit Technologie, mit vernünftigen Produkten, mit vernünftigen Autos, mit vernünftigen Maschinen, mit vernünftigen Anlagen. Das ist unser Geschäft und daran müssen wir bleiben. Das ist das Schicksal der reichen Nation Deutschland.
Und doch hängt nicht alles von den Ausfuhren ab. Mit den sozialen und Gesundheitsdiensten wächst ein immer bedeutsamerer Wirtschaftszweig heran, in dem bereits heute jeder achte Deutsche einen Job findet. Die Geschäftslage dieser Unternehmen ist auch in der aktuellen Krise positiv und sie wollen auch in Zukunft neue Arbeitsplätze schaffen.
Die umstrittenen Agrarsubventionen der Europäischen Union, und das sind immerhin 50 Milliarden Euro pro Jahr, sollen transparenter werden. Die Bürger sollen im Internet lesen können, wer wofür wie viel Geld aus Brüssel bekommt. Das verlangt die EU-Kommission schon seit längerem und seit heute müht sich auch Deutschland, diese Vorgabe umzusetzen. Bis auf ein Bundesland. Bayern stellt sich nämlich quer. Aus Brüssel berichtet Katrin Brandt.
Agrarkommissarin Marianne Fischer-Bohl hat ein Thema, über das sie sich zuverlässig aufregt.
We don't support golf courses, to be very clear. So I hope that this will be dead, this discussion.
Wir subventionieren keine Golfplätze, betont die streitbare Dänin jedes Mal, wenn sie die Diskussion über die Verschwendung von Steuergeldern abwehren will. Heute zumindest kann sie widerlegt werden, ein bisschen jedenfalls. Schon die einfache Recherche in der neuen Internet-Datenbank zeigt, dass es in 22946 Großensee einen Golfclub gibt, der, Achtung, im Jahr 2008 aus Brüssel 1273 Euro erhalten hat. Ein amüsantes Detail aus einer Datensammlung, die viel Sprengstoff birgt. Ab sofort nämlich kann jeder Namen und Wohnort eines Landwirtes eingeben, um zu erfahren, was er aus Brüssel aus welchen Töpfen erhalten hat. Insgesamt werden jährlich rund 5,5 Milliarden Euro an deutsche Bauern und Firmen ausgeschüttet. Bei den allermeisten Landwirten allerdings kommt wenig davon an. Über die Hälfte von ihnen bekommt weniger als 5.000 Euro im Jahr. Die vom Deutschen Bauernverband befürchtete Neiddebatte erhält durch diese Zahlen also keine Nahrung. Dass viel Geld nach Ostdeutschland in die früheren LPGs fließt, war wiederum zu erwarten. Die sogenannten Direktzahlungen richten sich nach der Fläche eines Hofes. Pro Hektar gibt es in Deutschland rund 300 Euro, da kommt etwa in Mecklenburg-Vorpommern schnell 1 Million Euro an Zuschüssen zusammen. Mehr Brisanz steckt in den sogenannten Exportsubventionen. Weil viele europäische Produkte wie Zucker oder Schweinefleisch zu teuer für den Weltmarkt sind, werden sie mit Steuergeldern künstlich verbilligt. Die neue Datenbank zeigt, dass die Firma Südzucker mehr als 34 Millionen Euro aus Brüssel bekommt, in erster Linie als Exportbeihilfe. Nordmilch wiederum erhält Subventionen für die Ausfuhr von Milch. Allein das Bundesland Bayern weigert sich, die Daten seiner heimischen Bauern und Unternehmen offenzulegen. Es verweist auf die unklare Rechtslage. Tatsächlich haben einige deutsche Gerichte Bauern Recht gegeben, die für sich Datenschutz forderten. Nun soll der Europäische Gerichtshof in Luxemburg den Fall klären. Die EU-Kommission will nicht so lange warten. Sie klagt gegen Deutschland, weil es seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist. Immerhin, so teilte Agrarkommissarin Fischer-Bohl heute mit, habe auch die Bundesregierung den neuen Transparenzregeln zugestimmt.
Energie aus Sonne gewinnen im großen Stil, das ist die Vision und eine Gruppe von fast 20 Energie- und Finanzkonzernen hat sich zum Ziel gesetzt, diese Vision umzusetzen. Deutsche Haushalte sollen mit Solarstrom aus der afrikanischen Wüste versorgt werden. Ein Vorhaben, in das sie auch eine ordentliche Summe Geld investieren wollen. Ein ehrgeiziges und bislang einmaliges Projekt. Einzelheiten von Ulrich Zissler.
Etwa 350 Milliarden Euro sollen die Solarkraftwerke in Nordafrika kosten, so schätzen Experten. Dazu kommen 50 Milliarden Euro, die in den Bau von neuartigen Gleichstrom-Hochspannungsnetzen zum Transport der Energie fließen. Entsprechende Vorplanungen bestätigten heute Sprecher der Konzerne Münchner Rück und Siemens. Beide Unternehmen wollen sich an dem Konsortium beteiligen. Die Rollenverteilung und die Finanzierung des Projektes seien allerdings noch völlig offen. Mit den jetzt geplanten Solarthermieanlagen ließen sich etwa 15% der europäischen Stromversorgung decken. In 10 Jahren könnten die Kraftwerke den ersten Strom liefern. Neben der Münchner Rück und Siemens wollen sich auch die Energieversorger RWE und E.ON sowie die Deutsche Bank und Firmen aus der Solarwirtschaft an der Initiative beteiligen. Bereits in 2 bis 3 Jahren könnten konkrete Umsetzungspläne auf dem Tisch liegen. Wissenschaftler setzen schon seit Jahren große Hoffnungen auf die Gewinnung von Solarstrom in Wüsten. Bisher gibt es aber keine entsprechenden Großprojekte in Afrika. Vor allem der Transport der Energie über tausende Kilometer nach Europa wurde bisher von Fachleuten als ausgesprochen schwierig angesehen. Nach Angaben von Münchner Rückvorstand Thorsten Jeworek seien mehrere Standorte in Nordafrika für die Solaranlagen denkbar. Wichtigstes Kriterium: sie müssten in politisch stabilen Ländern stehen. Nach Einschätzung von Siemens würde eine Fläche von 300 mal 300 Kilometern mit Parabolspiegeln in der Sahara ausreichen, um den gesamten Strombedarf der Erde zu decken.
Noch ist es eine Vision. Um Gabriele Pauli, die Frau, die maßgeblich zum Sturz von CSU-Chef Stoiber beitrug, wird es einsam. Nach ihrem Wechsel von der CSU zu den Freien Wählern gelang ihr noch mit einem fulminanten Ergebnis der Sprung in den Bayerischen Landtag. Bei der Europawahl schnitten sie und die Freien Wähler schon deutlich schlechter ab. Und jetzt wurde es den Freien Wählern zu bunt. Denn Pauli kündigte vor einigen Tagen die Gründung einer eigenen Partei an. Grund für die Freien Wähler: Pauli aus ihren Reihen auszuschließen. Aus München berichtet Daniel Knopp.
Gut eine Stunde dauerte die Fraktionssitzung der Freien Wähler. Dann trat Fraktionschef Hubert Aiwanger vor die Presse und verkündete das, was alle erwartet hatten.
Also ich gebe die Situation bekannt. Gabriele Pauli ist aus der Fraktion der Freien Wähler ausgeschlossen.
17 Mitglieder der 21-köpfigen Fraktion hatten für den Ausschluss Gabriele Paulis gestimmt. Ein klares Votum gegen Pauli und gegen ihre Idee, eine neue Partei zu gründen.
Die Wege von Frau Pauli und den Freien Wählern trennen sich. Wir werfen keine Prügel hinterher, werden auch weiterhin vernünftig miteinander umgehen, im politischen Tagesgeschäft auch wieder aufeinanderstoßen, wohl im Landtag. Sie ist damit aus der Fraktion raus, verliert damit ihren Ausschusssitz. Das ist die Situation.
Nur zwei Freie Wähler hatten gegen den Rauswurf Gabriele Paulis gestimmt. Am Ende stand die ehemalige Fürther Landrätin fast alleine da. Sie hatte nach einem knappen Jahr bei den Freien Wählern mit einem Rauswurf gerechnet und gab sich trotz des Großgedränges vor dem Fraktionssaal zusammen mit ihrem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Hubert Aiwanger gelassen.
Langsam kein Getränke, wir kriegen alle die Bilder.
Also Sie sind untereinander ziemlich grob manchmal, glaube ich.
Ja, aber das passt schon.
Ja, wir haben sehr konstruktiv offen miteinander gesprochen. Es sind halt unterschiedliche Wege, die sich jetzt hier aufzeigen. Und das ist ja auch zu akzeptieren. Also sich gegenseitig nicht zu behindern bei dem, was man für richtig empfindet. Ich glaube, das ist wichtig. Und so gehen wir auch jetzt dann auseinander.
Gabriele Pauli möchte jetzt nach vorn blicken. Als Landtagsabgeordnete ist sie nun keiner Fraktion mehr unterworfen, kann nach eigenen Worten sich nun voll und ganz ihrer eigenen Partei widmen. Entsprechende Pläne sind längst in der Schublade.
Die politische Situation ist jetzt soweit, dass die Menschen in einer tiefen Krise sind, Wirtschaftskrise, aber auch eine Staatskrise. Und von daher muss man jetzt handeln und kann ich sagen, in ein paar Jahren sind wir dann dabei. Jetzt werde ich erstmal die Leitthesen formulieren. Ich habe morgen Vormittag zum Beispiel jetzt einen halben Tag frei, weil ich nicht mehr den Ausschuss leiten werde. Also kann ich mich damit jetzt intensiv beschäftigen und die werden dann auch demnächst veröffentlicht.
Gabriele Paulis Selbstvertrauen scheint ungebrochen. Selbst eine Kanzlerkandidatur möchte sie für sich nicht ausschließen. Die Freien Wähler werden ihr jedenfalls keine Tränen nachweinen. Nach der CSU haben nun auch die Freien Wähler ihre Erfahrung mit der Politrebellin Gabriele Pauli gemacht.
Die Wirtschaftskrise, wegbrechende Aufträge, der Absturz der Air France-Maschine über dem Atlantik. Airbus hat Probleme. Und das ausgerechnet zu Beginn der wichtigsten Schau der Luftfahrtbranche, der Messe in Le Bourget. Doch Konzernchef Enders übte sich in Zweckoptimismus. Nach seiner Meinung geht es mit Airbus wieder aufwärts. Einem Thema wich er allerdings aus. Mehr dazu aus Paris von Jürgen Döschner.
Natürlich hätte Airbus-Chef Thomas Enders das Thema Absturz der Air France-Maschine gern vermieden. Doch die Frage war ebenso vorhersehbar wie die Antwort darauf.
We do not speculate about the reasons for
it. Wir spekulieren nicht über die Absturzursache. Die Untersuchung darüber leitet nicht Airbus, sondern die französische Ermittlungsbehörde BEA. Wir unterstützen die Behörden dabei, aber wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Es ist zu früh, um zu sagen, warum Air France 447 abgestürzt ist.
Why Air France 447? Really came down.
Damit war für Thomas Enders dieses Thema erledigt. Es passte auch so gar nicht in sein Konzept, denn Airbus versucht in Le Bourget, wie schon am Vortag Konkurrent Boeing, mitten in der schwersten Krise der Luftfahrt Optimismus zu verbreiten. Die zentrale Botschaft lautet: Wir haben das Tal der Tränen bereits durchschritten.
We believe that we are close to the end.
Wir glauben, dass wir uns kurz vor dem Tiefpunkt der Krise befinden und dass es ab 2010 wieder aufwärts geht.
We should see an upswing once again.
Um die derzeitige Durststrecke zu überstehen, konzentriere sich Airbus in diesem Jahr auf zwei wesentliche Ziele. Priorität Nummer eins lautet, die Zahl der ausgelieferten Flugzeuge in 2009 und 2010 konstant zu halten. Und wir stehen gut da. Es scheint, als könnten wir die Auslieferungen in diesem Jahr auf dem Stand von 2008 halten. Immerhin ein Rekordjahr mit 483 gelieferten Flugzeugen. Das allerdings gelingt nur, indem Airbus selbst mit seinen Barreserven manchen notleidenden Fluggesellschaften unter die Arme greift. Schwerpunkt Nummer zwei der Airbus-Strategie lautet deshalb,
Number two is helping our customers.
Unseren Kunden zu helfen, wo wir können. Wir sind keine Wohlfahrtsorganisation, aber wir haben natürlich ein Interesse daran, dass unsere Kunden unsere Flugzeuge auch abnehmen und finanzieren können.
Deliveries of the aircraft.
Ganz bewusst umging Thomas Enders auch weitgehend die schlechten Orderzahlen in diesem Jahr. Die sonst in Le Bourget gern und laut verkündeten Auftragseingänge sehen nämlich alles andere als gut aus. Airbus hatte bis zum Beginn der Messe gerade mal 11 neue Aufträge verbuchen können. Verständlich deshalb, dass der Airbus-Chef die Bedeutung der Orderzahlen heute herunterspielte.
We are not like the automotive manufacturing industry.
Wir arbeiten nicht wie ein Automobilkonzern, wo die Aufträge aus dem ersten Quartal im zweiten oder dritten Quartal ausgeliefert werden. Die Flugzeuge, die wir heute ausliefern, wurden frühestens vor 3, 4 oder 5 Jahren bestellt. Deshalb ist unser Auftragsbestand so wichtig. Mit den 3.500 Bestellungen, die wir derzeit in den Büchern haben, sind wir theoretisch für 7 Jahre ausgebucht. Deshalb sind wir sehr entspannt, was den Auftragseingang angeht.
About the order intake.
Eine sehr theoretische Rechnung, das weiß auch das Airbus-Management. Schließlich können auch 5 Jahre alte Bestellungen storniert werden und wenn ein Kunde pleite geht, entfallen die Bestellungen automatisch. Doch das verdrängte Thomas Enders in seiner Sonnenscheinrede genauso wie andere aktuelle Probleme vom Lufttransporter A400M über die offene Finanzierung des A350 bis hin zum vorerst verlorenen Airtanker-Auftrag und dem wieder steigenden Ölpreis.
Bilanz und Ausblick, das waren auch die Stichworte bei den Intendanten der ARD. Die gute Nachricht, die ARD gewinnt Zuschauer. Die weniger gute Botschaft, in den kommenden Jahren werden die Einnahmen dramatisch sinken. An der Qualität des Programms soll das jedoch nichts ändern. Aus Bremen berichtet Christoph Zehentner.
Der Vorsitzende der ARD, Peter Buttgust, ist begeistert. Die Zuschauer schalten immer häufiger das Erste ein.
Eine schöne Bestätigung unserer Arbeit, der Arbeit unserer Programmkolleginnen und Kollegen. Wir sind wieder gleichauf mit dem ZDF die Nummer 1 als Marktführer.
Zufrieden sein kann die ARD besonders mit ihren beiden Nachrichtenflaggschiffen Tagesschau und Tagesthemen. In den ersten 5 Monaten dieses Jahres haben sie ihren Marktanteil deutlich gesteigert. Die ARD bleibe für die Menschen das Informationsmedium Nummer 1, sagt der ARD-Vorsitzende Peter Buttgust. Die Zuschauer schätzten die zuverlässige Berichterstattung. Und das soll auch so weitergehen im Superwahljahr 2009. Für die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs ab August kündigt die ARD viele Sondersendungen an. Sie will Argumente liefern für die Wahlentscheidung Ende September. Mit mindestens einem Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforderer Frank-Walter Steinmeier und mit einem direkten Schlagabtausch zwischen den Oppositionsführern von Grünen, FDP und Linkspartei. ARD-Programmdirektor Volker Herres.
Wir haben mit den anderen Anbietern gemeinsam unsere Bereitschaft erklärt, dass wir ein solches Duell gerne ausstrahlen würden, eins oder mehrere. Es gibt keinen abschließenden Stand dazu. Was die Oppositionsparteien angeht, haben wir eingeladen zu einem Duell der Kleinen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass es auch zustande kommt.
Außerdem im Angebot der ARD ein Feature über Splitterparteien, die Reihe Politiker im Praxistest sowie eine lange Bundestagswahlnacht. Und auch sonst will im Sommer die ARD mit einer Reihe besonderer Angebote das Interesse von Zuschauern und Zuhörern weiter steigern. Mit großem Kino für lange Sommerabende, mit attraktiven neuen Fernsehserien oder mit dem Radiofestival auf den Kulturwellen, das große Konzerte überwiegend live übertragen wird. Doch bei all diesen Planungen muss die ARD die immer knapper werdenden Finanzen im Blick behalten. Nicht nur kleine Mitgliedstaaten wie Radio Bremen müssen sich um ihre Zukunft sorgen. Der ARD-Vorsitzende Peter Buttgust.
Wir stellen fest, dass einfach die finanzielle Situation des gesamten Verbundes zunehmend schlechter wird. Wir müssen wirklich strukturell daran gehen, dass wir mit dieser Situation geringer werdender Einnahmen auf Dauer fertig werden und zwar so fertig werden, dass wir nach wie vor programmlich gute Leistungen erbringen und nicht nach dem Motto agieren, der Letzte macht das Licht aus, das wäre fatal.
Das sei die große Zukunftsherausforderung der ARD, sagt ihr Vorsitzender Peter Buttgust. Noch mehr als bisher werde die ARD sich beweisen müssen als Arbeitsgemeinschaft und als Solidarverbund.
Und soweit das Echo des Tages an diesem Dienstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.